Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcast. Es geht ein letztes Mal noch um die Olympischen Spiele und dann sind sie schon wieder vorbei. Heute wieder mit Maximilian Torwitt. Auf geht's!
Ja, heute wieder mit dabei, Max Torwitt. Ich sag mal wieder herzlich willkommen zurück
in der Medienwelt.
Du bist ja ein bisschen abgetaucht, warst auf Wanderschaft. Hast du mitbekommen, es waren Olympische Spiele in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest.
Nee, was ist das, Olympische Spiele?
Hast du wirklich gar nichts mitbekommen? Beziehungsweise wenn du nicht gesagt, also du hast ja, glaube ich, nichts live gesehen, oder? Hast du gesagt?
Ich habe am Ende von den letzten 4-5 Tagen dann ein bisschen was live gesehen, weil ich tatsächlich ein bisschen früher zurück bin von meiner Wanderung. Und dann bin ich zwar immer noch von Social Media und aus dem Internet ein bisschen ferngeblieben, aber ja, also wenn es Olympia läuft und ein Fernseher da ist, dann ist es halt auch echt schwierig, nicht einzuschalten. Und dann habe ich halt schon geguckt, dass ich dann auch relativ viele Lauffinals mir noch angucken konnte. Und das, was ich verpasst habe, habe ich dann auch mir nochmal ein bisschen nachher in Videos angeschaut.
Was waren so was war für dich so die krasseste Sache, die hängen geblieben ist, wenn wir jetzt mal beim Laufbereich bleiben?
Ja, ich glaube, so ein bisschen, wie wir es vorher gesagt hatten, also das 1500 Meter Finale, der Männer auf jeden Fall. Es war schon beeindruckend, wie Jakob, dass da wie souverän, der da an Chariot vorbeigegangen ist, am Ende. Also das fand ich von den Lauffinals tatsächlich fast mit am spannendsten.
Wo auch viele immer gesagt haben, er hat keinen Kick, ne? Aber das sah jetzt schon nach einem guten Kick aus. Also ist er dann richtig weggekommen auch.
Auf jeden Fall. Und auch die Zeiten, die wieder gelaufen sind da vorne. Also Medaillen muss es so unter 3:30 laufen. Wir haben ja schon in den Halbfinals gesehen, dass es schnell ist und dass es da auf der Bahn auch schnell zugeht. Aber ja, das war schon beeindruckend. Bei den Frauen fand ich tatsächlich den Marathon von Molly Seidel ziemlich nice. Genau wie das Hindernisrennen der Damen, war natürlich auch viel mitgefiebert mit Gesa. Schade, dass es dann nicht ganz für eine Medaille geklappt hat, aber auch wie Frerichs da vorne weggelaufen ist, mutig.
Das war richtig gut gemacht, ne?
Und also keine Ahnung, das ist dann schon so, da geht einem dann schon das Herz auf, wenn da jemand so mutig ist und dann auch, also Frerichs dann mit Silber belohnt worden ist, Molly Seidel mit Bronze. Das ist schon ganz cool.
Beim Marathon der Männer gab es ein bisschen unrühmliche Szenen vom Franzosen, der ein bisschen Bowling gespielt hat, mit den Händen alles abgeräumt hat, was so abzuräumen war an der Wasserverpflegung. Und Getränke waren, glaube ich, auf jeden Fall wirklich sehr essentiell. Bei den Männern allein gab es 30 DNFs. Bei den Frauen war es ein bisschen weniger, auch prozentual ein bisschen weniger. Aber auch das scheinen krasse Bedingungen gewesen zu sein dort. Aber kann man unterm Strich eigentlich sagen, dass alle deutschen Läuferinnen eigentlich echt gut abgeliefert haben. Also beim Marathon sowieso, ich glaube, da waren auch wirklich alle zufrieden, was ich jetzt gelesen habe. Und bei den, ich glaube, so die einzigen ein, zwei, die so ein bisschen enttäuschter waren, waren vielleicht Christine Hering und Hannah Klein. Ich glaube, ja, aber wo ich auch sage, ist halt auch echt, sind ja auch keine Roboter, ne? Man kann nicht ständig wirklich auch dann das abliefern, was man vielleicht in den Beinen hat.
Ja, definitiv nicht, aber ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass die Deutschen eigentlich größtenteils ihre Leistungen abgeliefert haben. Also klar, Christina Hering wäre sicherlich gerne ins Halbfinale gekommen. Es war aber auch so ein bisschen, ja, ich meine, Kathi Trost und Christina Hering sehe ich so ein bisschen auf einem Niveau, um ehrlich zu sein. Und dann hängt es halt auch ein bisschen von Glück ab, von der Tagesform. Und das war schon okay, dass da eine weiterkommt und eine nicht. Das hätte, glaube ich, auch in einem anderen Szenario, an einem anderen Tag vielleicht auch andersrum sein können. Und ja, Hannah hat natürlich nicht ihre Leistung gebracht. Das würde sie, glaube ich, auch selber sagen. Das war natürlich super schade, weil ja mit dem, was sie bis jetzt dieses Jahr schon gelaufen ist, da sicherlich mindestens das Halbfinale drin gewesen wäre, aber so ist halt der Sport. Es kann natürlich nicht immer jeder gewinnen. Wen ich aus deutscher Sicht super stark fand, war Robert Faken. Also auch wie er die beiden Rennen, den Vorlauf gelaufen ist, wie auch das Halbfinale gelaufen ist, wo er dann natürlich knapp, mehr oder weniger knapp nicht ins Finale gekommen ist, aber wie mutig er auch da war, wie er wieder nach vorne gegangen ist, wie er seine Chance gesucht hat und dann hat es auf der Zielgerade halt nicht gereicht und da sind dann zu viele an ihm vorbei. Aber das war, glaube ich, eine bärenstarke Leistung. Ich meine auch im Vorlauf oder im Halbfinale 3:36 nochmal gelaufen. Und ja, ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, wie mutig, wie, ja, ohne jetzt viel Angst, der da reingegangen ist und einfach sich in die Situation gebracht hat, wo es hätte reichen können, sogar für ein olympisches Finale. Und dass es dann halt bei dem Niveau auch über 1500 jetzt noch nicht geklappt hat, ist mit Sicherheit keine Schande.
Ich, so unterm Strich, die überragende Läuferin der Spiele war mit Sicherheit Sifan Hassan. Ich denke, das kann man so sagen, was einfach jetzt hier auch ihren Umfang angeht. Ne? Hatte ja doch einige Rennmeter in den Beinen. Ist sogar die 10.000 Meter, habe ich gesehen, in dem Mitteldistanz-Spike von Nike gelaufen. Also in dem, der sozusagen vielleicht noch ein bisschen mehr federt, das muss man auch erstmal aushalten, oder die Waden?
Ja, also verrückt, muss man einfach sagen, verrückt, Hut ab. Also so ein Programm durchzuziehen mit den ganzen Vorläufen, mit drei Medaillen bei Olympischen Spielen als Läuferin, zwei Titel, das ist einfach unbeschreibbar stark. Das ist auch was ich gar nicht so wirklich realisieren kann, wie das machbar ist. Aber ja, also hat auf jeden Fall gut geklappt, ihr im Plan. Also die wollte ja versuchen, alle drei zu gewinnen. Da bin ich auch tatsächlich ganz froh, dass es dann vielleicht doch nicht so einfach ist, dass einer Athleten einfach alle drei Strecken gewinnt, sondern dass da noch welche sind, die zumindest da über 1500 dann doch noch ein bisschen stärker waren. Aber ja, ich würde auch sagen, wenn man sich alles insgesamt anschaut von den Läufen, dann ist das die herausragende Leistung gewesen.
Wobei man bei ihrem 1500-Meter-Rennen ja zumindest einhaken kann. Und ich glaube, es ging vielen Zuschauern so, dass man sich ein bisschen gewundert hat über ihre taktische Entscheidung, dann doch von vorne weg zu gehen und sich nicht auf ihren Endspurt zu verlassen. Beziehungsweise, ja, ich glaube, sie war wirklich schon so 700-800 Meter vor Schluss dann vorne und ja, wollte halt von vorne da irgendwie so viel Druck aufbauen, dass es dann vielleicht reichen sollte zur Goldmedaille. Aber ja, kann nicht alles aufgehen. Wie du schon sagst, ist sowieso schon krass, drei Medaillen mitzunehmen. Ich habe es ja. Hab nicht geschafft, eine Medaille aus Tokio mitzunehmen. Also von daher. Ich war aber auch nicht da. Kann man mir keinen Vorwurf machen.
Ja, eben. Wenn du über drei Strecken qualifiziert gewesen wärst, wer weiß, was dann...
Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass man eine gewinnt.
Das stimmt natürlich auch. Und apropos Medaille, das ist natürlich auch eine Leistung, die wir erwähnen müssen. Die hätte ich eigentlich schon ganz am Anfang erwähnen müssen. Das ist natürlich Jonathan Hilbert, auch wenn es kein Laufen ist, sondern Gehen. Aber dass er da über 50 Kilometer gehen Silber holt, das ist schon auch eine sehr herausragende Leistung. Unabhängig davon, ob man jetzt ein riesen Fan vom Gehen ist oder nicht. Aber das war, glaube ich, auch echt ein Highlight.
Ich war auf jeden Fall auch ein Fan von seinem Nach-Rennen-Interview. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast. Da hat er irgendwie so gesagt, oh, ja, er entschuldigt sich jetzt schon mal für seine Aussprache. Wenn ihm jemand vorher gesagt hätte, dass er hier eine Medaille gewinnt, dann hätte er, ihm den Vogel gezeigt. Ja, einfach ein genialer Move. Ich weiß nicht, ich dachte, es wäre den Vogel zeigen, also jemanden einen Vogel zeigen. Ich glaube, da müssen wir noch keinen Parental Control davor schicken. Aber war auf jeden Fall ein sehr sympathisches Interview, fand ich.
Ja, definitiv. Also da hat man auch wieder die Emotionen gemerkt einfach und auch wieder gemerkt, was halt an so einem perfekten Tag passieren kann und dass es eben so Tage gibt, wo halt einfach alles passen kann und wo man sich selbst übertreffen kann und ja, dass es halt so Tage geben kann im Sport, der wahrscheinlich einer der schönsten Tage seines Lebens sein wird und bleiben wird fürs restliche Leben.
Ja, ansonsten glaube ich, kann man trotzdem sagen, dass die Olympischen Spiele ja, haben ja irgendwie viel Drama auch abseits der Bahn mit sich gebracht. Ich glaube, Alison Felix wurde zitiert und hat gesagt, ja, sie hat am Ende dann schon irgendwie sich sehr nach Hause gesehnt. Ja, ich glaube, man kann jetzt auch nach den Spielen sagen, dass die Eindrücke schon auch einfach ein bisschen anders waren als bei anderen Olympischen Spielen. Zumindest haben wir das viele Athleten hat berichtet, die schon bei anderen Olympischen Spielen auch mit dabei gewesen sind. Was auch anders war, war die Laufbahn, die ja wirklich auch in den Sprints und in den Langsprints für sehr, sehr, sehr schnelle Zeiten gesorgt hat. Ich würde mal sagen, die 800 Meter haben vielleicht auch noch ein bisschen davon profitiert. Und das sickerte dann auch, also ich weiß nicht, ob hattest du das vorher auf dem Schirm, dass die Bahn doch auch so neu konstruiert gewesen ist?
Nee, überhaupt nicht. Also hatte ich im Vorfeld jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es in Athletenkreisen nicht unbedingt so bekannt war. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Also ich hatte da im Vorfeld jetzt nicht irgendwie was in die Richtung gehört oder ähnliches. Und auch wenn man sieht, was Johannes Vetter dann für Probleme beim Speerwurf hatte, glaube ich, wenn das jetzt schon seit einem Jahr bekannt gewesen wäre, dass da so eine neuartige Bahn kommt, dass das vielleicht auch anders gelaufen wäre und Jojo sich hätte anders einstellen können oder wie auch immer, vielleicht da sogar anderer Tatar noch verlegt worden wäre im Speerwurf. Von daher glaube ich schon, dass es recht überraschend kam und einerseits finde ich es super cool, dass es neue Innovationen gibt. Ich meine, die Bahnen werden seit Jahrzehnten halt irgendwie verändert, schneller. Das gehört irgendwie auch dazu. Bisschen schade ist es halt trotzdem irgendwie in der heutigen Zeit, dass halt mit den Schuhen, mit der Bahn, dass man halt nie so ganz genau weiß, was ist irgendwie irgendwas wert. Also weiß ich nicht. Diese Vergleichbarkeit ist halt irgendwie ein bisschen schade, weil das ja eigentlich das Schöne auch in der Leichtathletik ist, egal wo du dich auf eine Bahn stellst. 400 Meter sind 400 Meter und ja, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was die Bahn angeht. Aber im Endeffekt, ja, führt kein Weg an Innovation wahrscheinlich vorbei.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht das, es ist jetzt keine ethische Frage, aber so ein bisschen das philosophische Dilemma oder was man dann da hat. Ne? Man möchte irgendwie einerseits ja schon auch einen Fortschritt in der Sportart. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ist ja auch irgendwie so in der Natur des Menschen, dass man irgendwie dann schneller laufen möchte. Und ein Teil ist halt das Training und das ist aber auch schon immer halt ein Teil die Technik auch gewesen. Ne? Bis vor ein paar Jahrzehnten wurde ja auch noch auf Aschenbahnen gelaufen. Dass man darauf jetzt die Zeit nicht mehr vergleichen kann, ist ja auch irgendwie jedem klar. Vielleicht ist es aber auch deswegen, dass der Unterschied nicht so krass sichtbar ist. Ne? So eine Bahn, die sieht erstmal für den Zuschauer gleich aus und dann sickert das so mit der Zeit durch. Also war es dann bei mir, dass dann doch hier mal das ein oder andere Zitat aufgetaucht ist bei dem einen oder anderen Artikel, wo dann eben die Ingenieure oder Konstrukteure von dieser Bahn zitiert wurden, was es dann doch so für kleine Luftpolsterchen im Prinzip unter der obersten Schicht eingeschlossen sind, die einerseits wohl dazu führen sollen, dass es nicht so hart ist für die Gelenke, ne, also der Impact einfach nicht so krass ist und andererseits halt schon auch so einen Push geben. Ne? Und der hat gesagt, ja, es ist schwer messbar, so 1-2% schätzen sie. Und das ist ja auch schon wieder enorm, ne? Also ich hatte es dann mal durchgerechnet, die Meter pro Sekunden von dem vom Warholm-Weltrekord und dann hast du 1%, dann hast du schon wieder das ist genau das, was er sozusagen, ist die Hälfte von dem, was er vom alten Weltrekord runtergezogen hat oder abgezogen hat, ne? Das wäre im Prinzip dieses 1%, was allein schon durch die Bahn kommt. 1% klingt immer wenig, aber ist halt schon verdammt viel, ne, auf dem Weltklasse-Niveau.
Ja, definitiv. Also macht einen riesen Unterschied auch. Ich sage auch, ich glaube tatsächlich aus Zuschauersicht oder aus normaler Fansicht ist es eigentlich auch eher wirklich nur was Positives, weil Zuschauer wollen schnelle Zeiten sehen, wollen schnelle Rennen sehen. Also ich glaube jetzt, wenn man eher unbeteiligter Fan ist, dann ist einem das relativ egal, ob die jetzt wegen der Bahn ein bisschen schneller laufen. Wahrscheinlich kriegt man es auch gar nicht mit und es macht halt schon auch für mehr Spektakel. Aus Athletensicht sage ich halt immer so ein bisschen, freut es einen natürlich auch und hilft natürlich auch irgendwie wahrscheinlich mit Sponsoren, Prämien etc. Aber irgendwo will man ja auch sich selber steigern, weil man besser geworden ist. Und das ist das Gleiche wie dann mit damals mit dem Vaporfly, mit den Carbon-Schuhen, mit den Fuel Cell von New Balance. Laufe ich jetzt 29.0 wegen dem Schuh oder laufe ich 29.0, weil ich so viel besser geworden bin? Und da ist es halt manchmal auch schön, einfach die Bestätigung zu haben unter genau den gleichen Bedingungen, dass man einfach selber besser geworden ist.
Also ich bin ja 10 Kilometer gelaufen mit einer, in der Bestzeit und ich bin mir 100%ig safe. Also ohne die Schuhe wäre es nicht so schnell gewesen. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ja, wie gesagt, also Thema Vorsprung, ich glaube, das ist irgendwie in allen Sportarten, tut sich da viel. Und ja, wird man mal sehen, wo man hingeht. Aber ich glaube eben, es wäre nice gewesen, das einfach vorher zu kommunizieren. Und wie du auch sagst, es wundert ein bisschen, weil theoretisch ist es, oder es war eigentlich ja immer irgendwie so gewesen, dass so ganz viele Innovationen passieren ja schon um irgendwie Olympische Spiele rum. Aber die Top-Athleten oder die Athleten, die dort starten, die sollten es doch eigentlich an altem Wissen und auch eine Möglichkeit haben, sich darauf für vorzubereiten. Oder halt, wenn sie sagen, nö, ich brauche mich dafür nicht vorbereiten, ist ja auch gut, aber irgendwie das vorher zu kommunizieren, wäre auf jeden Fall spannend gewesen, finde ich.
Ja, wie gesagt, vielleicht wurde es auch irgendwie intern irgendwo kommuniziert in den Vorbereitungscamps oder wann auch immer. Also da war ich ja dann leider nicht dabei, aber ja. Nee, das sehe ich genauso wie du. Übrigens, ehe wir es gerade noch vergessen, also zwei deutsche Leistungen, die man vielleicht trotzdem nochmal erwähnen sollte, war einmal nochmal Gesa als Fünfte, da war ja dann auch die Diskussion so ein bisschen, sie hatte ja gesagt, sie will eine Medaille und dann fand ich, war es kurzzeitig medial schon so, ja, hat sie jetzt verkackt, hat sie ihr Ziel nicht erreicht, wo man sagen muss, so, ja, was soll sie sagen, klar ist ihr Ziel eine Medaille, wenn sie schon bei Weltmeisterschaften und anderen Olympischen Spielen in die Region läuft, aber ein fünfter Platz als Läuferin ist schon trotzdem noch extrem sehr hoch groß anzurechnen. Ja. Also die Diskussion habe ich eher weniger verstanden, wo die auch wieder herkam. Und gleichzeitig auch Coco mit ihrem achten Platz über 10.000 Meter, wenn man da ein bisschen die Backstory kennt, hat mich das auch echt wieder mal beeindruckt von Coco.
Also vor allem mit der Zeit bei den Bedingungen.
Genau, also ganz knapp am deutschen Rekord vorbei, also quasi ihren deutschen Rekord egalisiert. Und wenn man bedenkt, dass Coco ja 8 Wochen oder so davor wieder vernünftig trainiert hat und davor wahrscheinlich 2 bis 3 Monate schwimmen war und auf dem Radergometer in Salzburg war, ja, zeigt das einfach mal wieder, was Coco halt für ein enormes Talent einfach hat. Und da kann man wirklich hoffen, dass sie es jetzt mal schafft, da halt ein Jahr lang wirklich gut durchzukommen. Und dann geht das auch nochmal weiter nach vorne als den 8. Platz.
Ja, glaube ich auch. Also, und so das ganze Rennen ging ja auch dann so schnell schon auseinander, dass man überhaupt, also da war ja gar keine Debatte, ob sie irgendwie noch hätte länger irgendwo vorne mitlaufen können oder so. Die haben ja so schnell Druck gemacht dann auch. Zumindest, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Läuferin war. War es eine Japanerin? Ah, ich weiß nicht, auf jeden Fall waren, aber kann man auch anmerken, immer mal wieder japanische Läufer, Läuferinnen, diejenigen, die dann dafür gesorgt haben, dass es zumindest ein ganz okayes Pacing gibt. Sonst glaube ich, wären da einige Zeiten auch noch langsamer gewesen. Aber da haben sich, denke ich, die heimischen Zuschauer zumindest am Fernseher auch drüber gefreut, wenn sie ein bisschen japanisches Trikot mal gesehen haben von vorne.
Ja, das fand ich aber generell, also weil du gerade Pacing angesprochen hast, das fand ich generell auch eine Erkenntnis, dass meiner Meinung nach ziemlich viele Rennen, also auch schon in den Halbfinals und in den Vorläufen, echt schnell waren. Also ich fand, es waren nicht so viele taktische Rennen dabei, die dann wirklich nur auf den letzten 400 entschieden worden sind wie sonst. Also gerade über 1500, da ich glaube im Halbfinale war Charles Greten aus Luxemburg, der Letzte, der noch über die Zeit reingekommen ist, mit einer 3,32 oder 3,33.
Olympischer Rekord im Halbfinale wurde da gelaufen.
Ja, also absolut verrückt. Und ich finde es cool, weil es, glaube ich, schon ein bisschen mehr Spaß macht, sich auch so Rennen anzugucken und trotzdem halt noch genug Leute gut sind, um hinten raus halt zu betteln um die Plätze. Aber das fand ich tatsächlich, auch wenn man sich jetzt überlegt, wie ein Athlet sich so die Rennen anguckt, fand ich tatsächlich eine interessante Erkenntnis, dass da echt gefühlt viel weniger als sonst rumgebummelt worden ist und sich einfach alle eingeschenkt haben gegenseitig.
Aber härter ist es schon, oder? Was sagst du? Ich meine, also ich kann mich nicht so reinfühlen, aber wenn ich jetzt sage, ich glaube 5000 Meter, wenn du richtig hart laufen musst, wie viele Tage waren jetzt dazwischen? So 3 oder 4? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube 3.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall härter. Bei 1500 Meter, okay, ist die Belastungszeit einfach ein bisschen kürzer, aber auch die mentale Energie, die bei drauf geht. Also ich glaube, wenn du ein Athlet bist, der halt extrem endschnell ist, ist es für dich trotzdem immer angenehmer, langsam zu laufen, zumindest die ersten ein, zwei Runden.
Ja, also sehe ich auch so. Ich kann jetzt noch nicht so krass aus Erfahrung da sprechen, weil ich das jetzt bei internationalen Meisterschaften oder so noch nicht hatte, dass ich wirklich zwei Rennen laufen durfte. Aber ich finde schon, dass man es merkt, wenn man ja auch in kurzer Zeit vielleicht zwei 1500er läuft. Das ist schon ein Unterschied, ob du einfach nur die letzten 400 schnell läufst oder ob du halt das ganze Rennen von Anfang an ja richtig schnell gestaltest. Also ich glaube schon, dass es härter ist. Aber ich finde es trotzdem cool irgendwie. Also ich weiß nicht, mir macht das bei deutschen Meisterschaften nicht so Spaß, wenn du 1500 dann irgendwie bei 800 Meter in 220 oder so durchgeht. Ist jetzt auch nicht meine Stärke gewesen, dann als Sportler da hinten raus noch was Cooles draus zu machen. Aber ja, irgendwie finde ich es ja schon geiler, wenn es zur Sache geht.
Was nimmst du denn so persönlich als Läufer mit aus den Olympischen Spielen? Also hast du irgendwie eine Sache, wo du sagst, ah, okay, das hast du beim Zuschauen oder beim vielleicht auch Analysieren der Daten, dir ist irgendwie was aufgefallen, abseits jetzt von dem, dass einfach insgesamt schnell gelaufen wurde, auch in den Halbfinals?
Naja, also man hat einerseits gesehen, wie hoch das Niveau halt mittlerweile überall ist. Und das, was ich mitnehme, ist, dass man auch gesehen hat, einfach, dass Europäer schon mitlaufen können. Und das soll jetzt bitte niemand irgendwie falsch verstehen oder sonst irgendwas. Aber wenn man europäischer Athlet ist, hilft es natürlich zu sehen, dass andere Europäer auch weit vorne sind. Und ich meine, gut, Jakob ist natürlich ein Ausnahmetalent, aber auch Josh Kerr oder die Briten, die mit drei Leuten im 1500-Meter-Finale drin waren, eben Molly Seidel, auch wenn sie jetzt keine Europäerin ist, die eine Medaille im Marathon gewonnen hat.
Grant Fisher über 10.
Ja, das hat mir einfach enorm, ja, nicht Selbstbewusstsein gegeben, aber das ist natürlich schön zu sehen, dass das geht. Auch Robert Faken hat gezeigt, dass es als deutscher Mittelstreckler auch geht, damit zu laufen. Und ja, ich glaube nicht, dass wir da so super weit weg sind, aber klar müssen wir auch gucken, dass wir da schon noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, wenn man sieht, was die anderen Nationen für Leistungen bringen. Und ja, das waren so ein bisschen meine Erkenntnisse. Ansonsten kann man da, glaube ich, nicht so riesig viel ja, jetzt von ableiten.
In 3 Jahren geht es ja dann auch schon wieder weiter, ne? Also, und das hat mich gefreut, muss ich sagen, weil die Tage, an denen dann Leichtathletik lief, es ging echt schnell rum. Gut, ich war selber auch ein bisschen abgelenkt, weil ich selber irgendwie viel unterwegs war und auf dem Wettkampf. Aber es hat einfach auch mal wieder gezeigt, wie viel Spaß es macht, Leichtathletik zu gucken. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie einmal ein Event, sondern wirklich irgendwie dann am Abend noch zu gucken, okay, wann ist morgen was und wann kann ich irgendwie einschalten. Also es hat schon wieder irgendwie auch Lust auf mehr Sport und auch auf mehr Sport gucken gemacht oder ausgelöst bei mir, muss ich zugeben. Und das hat jetzt so über die Corona-Zeit auch ganz schön gelitten vorher, muss ich sagen. Aber nach den Tagen der Leichtathletik-Übertragung, die eigentlich im Großen und Ganzen auch echt ganz gut gemacht war, bis auf die eine oder andere Sache, die wir aber ja auch schon mal diskutiert hatten, warum kein Splitski möglich ist, war es aber im Großen und Ganzen eine unterhaltsame Übertragung, fand ich immer. Und ja, also ich habe mich auf jeden Fall gefreut und war ein bisschen traurig, als es dann schon wieder vorbei gewesen ist.
Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat auch irgendwie wieder gezeigt. Und ich verstehe manchmal nicht so ganz, warum das Leute, die Dinge entscheiden können bei World Athletics und so, nicht ganz verstehen. Aber und vielleicht bin ich da auch zu nah dran oder zu parteiisch, weil ich halt oder weil wir aus der Leichtathletik kommen. Aber es macht Spaß, Leichtathletik zu gucken. Es macht Spaß, Leichtathletik zu verfolgen. Und zwar so, wie die Wettbewerbe sind. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eben, auch wenn es nicht laufen ist, aber wenn wir jetzt die Sprünge nochmal nehmen, gab es eine Person, die vorm Fernseher saß und sich überlegt hat, oh, das ist ja langweilig mit 6 Versuchen. Ich hätte gern diesen Final Jump, wo nochmal die letzten 3 alles annulliert wird und die im letzten Versuch nochmal probieren, den Sieger auszuspringen. Also ich, da gibt's
also niemand auf die blöde Idee eigentlich, ne?
Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand gesagt hat, das war jetzt so scheiße, der Weitsprung von Malaika Mihamo, dieser Wettbewerb. Es wäre so viel geiler gewesen, wenn wir da so einen Final Jump gehabt hätten. Und da verstehe ich dann immer nicht, warum wir da irgendwie zwangsweise an den ganzen Dingen irgendwie was ändern müssen, statt halt einfach zu überlegen, wie wir es wieder näher an die Menschen kriegen können oder mehr Stars bilden können, mehr Geschichten erzählen können. Und das, ja, das nervt mich dann manchmal irgendwie wiederum so ein bisschen. Aber ja, Leichtathletik kann elektrisieren, wenn man die Geschichten erzählt.
Ja, und ich glaube, es wäre ziemlich, man würde da schon ziemlich schnell eine breitere Zuschauerschaft auch aufbauen können, indem man es einfach mehr zeigen würde, ne, und den Zugang zu den Aufnahmen und solchen Sachen vereinfachen könnte. Das war ja jetzt auch ein Thema, was immer mal wieder aufgekommen ist. Ich glaube sogar Athing Mo wurde auf Instagram gesperrt oder war es eine amerikanische Langsprinterin? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das war eine jamaikanische Sprinterin, 100-Meter-Sprinterin. Ich glaube sogar Elaine Thompson, die hat jetzt noch einen zweiten Namen, aber eine von denen, also entweder die gewonnen hat oder die Silber geholt hat, aber eine von denen war es.
Ja, und die hat halt, sie hat es halt dann veröffentlicht, einen Snippet von ihrem Finale. Und die Rechte lagen halt irgendwie komplett bei NBC oder so. Und so kannst du halt als Sportler nicht mal mehr irgendwie deinen Fans zeigen, die es vielleicht jetzt gerade nicht gesehen haben. Ja, schaut mal hier so, das war der Moment, wo ich Olympiasiegerin geworden bin. Und das ist halt schon einfach sehr, sehr oldschool, ne? Und die NBA hat es ja vor ein paar Jahren schon irgendwie auch einem zusätzlichen Personenkreis einfach den Zugang gegeben zu diesen Aufnahmen und einfach mal die Leute machen lassen. Und ich glaube, dass es halt für die Sportart ein wahnsinniger Bonus ist, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach mal sagen, wir haben irgendjemanden, der halt gerne Videos schneidet oder sich damit auskennt und dann irgendwie ein Highlight-Reel von Athleten macht oder so. Du kannst es ja von mir aus auch beschränken auf eine gewisse Sekundenanzahl oder so, aber es zu sagen, okay, es darf dann nur in dem Fernsehen und hier und da laufen, ist, glaube ich, ist irgendwie ein schlechter Move.
Da hast du jetzt auch wieder ein Thema angesprochen, über das ich mich auch richtig aufregen könnte. Also Amerika ist das beste Beispiel dafür, weil die amerikanischen Ligen das so unterschiedlich machen. Also die MLB, die Baseball-Liga, die ist da auch sehr, sehr streng. Und es ergibt einfach keinen Sinn, weil aus meiner Sicht, weil für alle entsteht ein Mehrwert, wenn Athleten selber Highlights nach außen pushen können oder wenn ein Blog oder ein Podcast Highlights hat, die sie nach außen pushen können. Das ist das Coole an der NBA, dass du direkt nach einem Spiel auf Twitter, auf Instagram, da siehst du die Monster-Dunks oder die Three-Point-Shots oder was auch immer. Ja, und das interessiert Leute. Und wir leben in einer Welt, wo mit TikTok oder was auch immer halt diese 10-Sekunden-Videos, 5-Sekunden-Clips und eben diese Highlights wichtig sind. Und da frage ich mich immer, kann man nicht irgendwie als World Athletics dann sagen und zusammen mit dem Broadcaster oder wie auch immer, wir schneiden euch sogar Highlights parat, die dann danach in eine Dropbox oder wo auch immer hochgeladen werden und die Athleten, die daran teilgenommen haben, können auf die zugreifen und haben Content zu posten. Das, finde ich, ist eine viel, viel, viel versprechendere Variante, um irgendwie einen Sport wachsen zu lassen. Man hat es auch in der Tour de France dieses Jahr gesehen. Ist ein YouTube-Tipp, Tour de Tietema, ist ein holländischer ehemaliger Radfahrer, Bas Tietema, die ganz coolen Rad-Content halt machen, auch eben die Tour de France begleiten und eben keine Rennvideos oder so machen, sondern zum Beispiel ja während der Etappe so ein Wheelie-Contest mit den Fahrern eben machen. Und deren Videos sind runtergenommen worden von der ASO, die der Veranstalter der Tour de France sind, weil eben ganz im Hintergrund natürlich irgendwo das Rennen gezeigt worden ist. Aber also du guckst dir die Videos nicht an, um das Rennen zu sehen. Du kriegst vom Rennen nichts mit. Du siehst vielleicht, wer genau da, wo die gerade filmen, als erster durchgekommen ist und als letzter, wobei das noch nicht mal irgendwie in der Reihenfolge richtig zusammengeschnitten ist. Und da gibt es so viele Fans, die diese Videos feiern, die Fahrer feiern die Videos, die Teams feiern die Videos und dann nimmst du sowas runter, was so viel positive Aufmerksamkeit auf dein Event lenkt, junge Leute auf dein Event lenkt und da verstehe ich auch die Veranstalter manchmal nicht.
Ist irgendwie ein Schuss ins eigene Bein, ne?
Auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ich glaube, dass man da echt hinkommen muss, zu verstehen, ja, dass man den Athleten oder eben auch ausgewählten Podcasts, Blogs, Webseiten hilft, die geilen Szenen, die es gibt, nach außen zu transportieren. Wenn man zum Beispiel auch in der Leichtathletik jetzt die Szene zwischen Tamberi und Barschim nimmt, egal was man davon hält, ob es gut ist, eine Goldmedaille zu teilen oder nicht. Aber das ist natürlich was, was für die allgemeine Welt eine herzwärmende Szene ist, da zusammen Gold zu gewinnen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das konkret in dem Beispiel war, aber das ist ja ein Highlight, was man mit der Welt teilen will. Und wo es vielleicht halt auch hilft, wenn das eben nicht nur der rechte Inhaber ist, sondern auch noch weitere Menschen.
Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, meine Meinung dazu ist ein bisschen, wenn die Regel halt im Hochsprung so ist, wenn das häufiger schon vorgekommen ist, dass man sich im Jump-Off, wie gesagt, so entscheiden kann, dass es halt legitim ist. Ich finde, man kann es nicht so sehr vergleichen. Also es gab ja oft die Vergleiche, ja, was machen wir denn jetzt, wenn in einem 1500-Meter-Finale einfach alle 12 sagen, ja, wir laufen nicht, wir einigen uns auf eine Goldmedaille.
Ja, der Vergleich hinkt ein bisschen.
Ja, der hinkt auch ein bisschen. Und ich glaube, es ist halt was anderes, weil im Hochsprung ist der Wettkampf, wenn halt alle, ne, wenn du drei Versuche über dann 2,40 oder wo die waren, oder 2,39, nicht mehr schaffst, dann ist der Wettkampf halt theoretisch vorbei. Und dann finde ich, ist es auch okay, zwei Goldmedaillen auszugeben. Ich finde auch nicht, dass man unbedingt immer auf noch eine Tausendstel oder sonst was gucken muss, um einen Gewinner oder einen Zweitplatzierten zu ermitteln. Das finde ich, manchmal reicht es auch, wenn die Hundertstel oder so gleich sind, ja, okay, dann waren halt beide gleich schnell.
Ist, ja, es ist halt auch manchmal einfach so, ne?
So, das, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so super schlimm.
Ja, ich sehe das genauso wie du, und in dem Fall vom Hochsprung, glaube ich, kann man auch noch dazu sagen, es heißt ja, also die Disziplin heißt ja auch wirklich Hochsprung. Und in dem Moment, wo du dann dieses Ausspringen machst, gehst du ja eigentlich immer niedriger, ne? Du arbeitest dich ja nach unten durch, und dann gewinnt wiederum der Athlet, der irgendwie mehr Ausdauer hat und der dann öfter über 2,15 Meter springen kann. Und eigentlich suchst du dann wieder einen anderen Athleten und nicht den Athleten, der am höchsten springen kann. Also von daher, fand ich's auch auf jeden Fall war auf jeden Fall cool zu sehen, dass die Athleten sich dann da auch so geeinigt haben. Und es war aber auch sehr, sehr lustig zu sehen, was dann auf Social Media, Twitter und so weiter und so fort, wie viele Leute, die noch nie in irgendeinem Olympiafinale oder vielleicht noch nie in irgendeinem Sportfinale waren, noch nie so eine Situation gemacht haben, gesagt haben, was? Wo ist der Wettkampfgeist? So verweichlicht, solche Waschlappen, ladidadida. Das ist aber, hat eigentlich nur positive Effekte gehabt, diese Entscheidung.
Ja, und es ist ja auch was anderes, wenn jetzt beide gerade 2,36 überquert haben, wenn die dann auf einmal sagen, okay, wir springen jetzt nicht weiter. Aber sie haben ja schon probiert, in den drei Versuchen, die man halt hat, die nächste Höhe zu überqueren. Und ja, Dann waren halt beide gleich gut. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Und das ist tatsächlich auch immer irgendwie das Coole. Einerseits das Coole und manchmal dann auch das Amüsante an Olympischen Spielen, dass natürlich auch Leute schauen und dann auch Meinungen dazu haben, die sich sonst da vielleicht nicht so auskennen. Und das finde ich teilweise echt ganz witzig. In den USA haben zum Beispiel Kevin Hart und Snoop Dogg auch die Olympischen Spiele teilweise kommentiert oder da eine Late-Night-Show gehabt oder irgendwie sowas. Das fand ich auch eine ganz witzige Idee, weil das auch manchmal ein bisschen nahbarer werden lässt irgendwie für jedermann. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
Von Kevin Hart gibt es sowieso eine ganz lustige YouTube-Serie, ich glaube, die heißt What the Fit, wo er immer mit verschiedenen Promis verschiedene Sportarten macht. Und da gibt es auch die ein oder andere Szene zum Schmunzeln. Und auch den Tipp, den du ja schon mal gebracht hast, den habe ich im Laufe meiner kleinen Olympia-Editionen auch nochmal eingebracht. Les Dog. hat auch während der Olympischen Spiele also wirklich vom Feinsten abgeliefert. Ich habe mich mehrfach ein bisschen eingepinkelt vor Lachen, muss ich zugeben.
Ja, das konnte ich ja leider nicht verfolgen, weil ich nicht auf Social Media unterwegs war, aber hatte ich dann im Nachhinein auch gesehen, dass da auch ein paar Leute wieder was gepostet haben. Also war ich froh, dass wir das als Tipp schon im Vorfeld geäußert hatten.
Das war wirklich sehr amüsante Sachen dabei. Na, ich glaube, die Olympischen Spiele sind Geschichte. Jetzt kommen die nächsten paar Wochen noch. Die Diamond-Finale kommt noch. Dann Hayward Field wird ja nochmal besucht.
Also andersrum, aber ja.
Andere Reihenfolge, ja, genau.
Genau, sorry. Jetzt am Freitag, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge droppt, aber
vorher,
ja, dann am Freitag ist dann den Eugene Pre-Classic. Da will Sifan Hassan auch den 5000-Meter-Weltrekord angreifen, hat sie angekündigt. Man hat auch wieder Jakob gegen Tim Chariot. Also sind wieder spannende Felder. Gesa fliegt, glaube ich, auch rüber. Coco wird die 2 Meilen laufen. Also auch aus deutscher Sicht wieder spannend, was da passiert.
Dann, bei Gesa habe ich in der Story gesehen, da war sie irgendwie so gefühlt eine Viertelstunde zu Hause und dann war das erste Bild schon wieder von ihrem Laufband mit einem 20 Kilometer Longrun. Ich mir auch gedacht habe, ey, dann kommst du aus von den Olympischen Spielen, läufst dort irgendwie, dann die Zeitumstellung und so weiter und so fort und dann halt auch aus diesem mentalen Stress dann wieder so ins normale Training zu kommen, das stelle ich mir mega schwer vor.
Also finde ich auch krass. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich das krass positiv finde oder krass in einem negativen Sinn, weil ich habe auf der einen Seite immer mega Respekt davor, wie professionell das auch ist, sowas so durchzuziehen, wie man auf sein Highlight, auf das man quasi 5 Jahre hingearbeitet hat, man wird da 5 und man kommt wieder und macht direkt weiter, weil ich könnte das glaube ich nicht. Und dann denke ich mir nämlich manchmal andersrum, ist es nicht vielleicht auch besser, sich echt mal 2-3 Tage einfach zu geben oder 4-5 Tage Zeit zu geben, einfach mal alles sacken zu lassen.
Ich glaube, war
interessant zu sehen.
Ja, also ich kann da halt auf jeden Fall nicht mitreden, weil ich glaube, in der Situation, wenn wir jetzt bei Gesa Krause bleiben wollen, sie hat halt dann einfach noch Weltklasse-Felder, gegen die sie jetzt dann auch nochmal laufen kann, wo sie vielleicht nochmal eine PB laufen kann, wo sie vielleicht nochmal eine Zeit laufen kann, die ihr nochmal ein bisschen irgendeinen Sponsorenbonus gibt oder was weiß ich was. Und ich glaube halt auch ihre Hinderniskarriere wird jetzt noch nicht zu Ende sein. Und dann ja ist vielleicht auch jedes Rennen, was sie bekommen kann, ein Rennen, wo sie auch nochmal was lernen kann. Aber ja, also ich könnte das auch nicht. Ich glaube, ich würde erstmal dem Bier und Chips verfallen.
Ja, vielleicht sind wir doch einfach zu schlecht für, keine Ahnung. Aber es ist halt
ja, ich glaube auch, ja.
Noch nicht mal unbedingt Bier oder Chips verfallen. Aber ich sag mal, wenn du 2-3 Tage einfach mal ruhig machst oder selbst nichts machst nach Olympischen Spielen. Vielleicht hat sie das natürlich schon im Olympischen Dorf gemacht. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich schon ein bisschen easy zumindest.
Hoffentlich, sage ich mal, davon geht deine Form ja nicht flöten. So. Also mal 1 Tag oder 2 Tage Pause zu machen, davon ändert sich jetzt nichts am Ende des Tages.
Ich hatte dich unterbrochen. Du hast ja schon einen kleinen Vorschau für die Pre-Classics gegeben. Was erwartet uns noch?
Ja, dann, ich weiß nicht, ob dazwischen sogar noch was ist, aber dann ist halt irgendwann Diamond League Finale in der Schweiz. Und da wollte ich dir nämlich eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die 5000 Meter werden nicht im Stadion stattfinden, sondern draußen in der Stadt quasi auf einer 500, ist das richtig, 500 Meter Bahn, die da ausgelegt wird?
Es sind auf jeden Fall 3 Kurven drin, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist eher wie ein Dreieck, ne? Ich habe so einen Screenshot gesehen.
Ja, das hat er nämlich auch gesehen. Vielleicht können wir den irgendwo verlinken oder so.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Glaube ich, geht so in die Richtung, was du vorhin mal so im Nebensatz gesagt hast, irgendwie die Leichtathletik zu den Leuten bringen. Ich glaube, kann man mal probieren. Ich glaube, es ist das falsche Rennen dafür. Ne? Also ich glaube, so das Finale der Champions League, da würde man jetzt im Fußball auch nicht probieren, wie es ist, mit einem zweiten Ball mal zu spielen. Keine Ahnung, das Feld kleiner zu machen. Also auch der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen. Aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also, dass man sowas mal ausprobiert. Klar, bei kleineren Meetings lohnt sich's nicht, weil es wahrscheinlich ein wahnsinniger Kosten- und Aufbauaufwand ist, irgendwie die Bahn dahin zu pflastern. Aber ja, meiner Meinung nach ist auch wieder so ein bisschen am falschen Ende angegriffen, attackiert.
Ja, sehe ich. Also ist jetzt vielleicht langweilig für die Zuhörer, weil ich das auch genauso sehe wie du. Aber es ist tatsächlich so, also wenn man mal überlegt, klar, wir haben Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia, was bei uns natürlich über allem irgendwo steht, würde ich sagen. Aber unsere höchste Wettkampfserie, die es gibt, ist eben die Diamond League. Und wenn wir wollen, dass die Diamond League auch diese Wertigkeit hat, die sie haben soll, dann finde ich auch, dass man bei einem Diamond League-Finale, wo es auch ja um relativ viel Preisgeld und auch Prestige geht, finde ich nicht, dass man es einfach ändern kann. Also es ist tatsächlich so, als würde man das Champions League-Finale quasi ändern. Den Vergleich fand ich ganz gut. Ich finde, Istaf wäre zum Beispiel ein besserer Ort, wo man sowas machen könnte. So ein größeres Meeting, nachdem die Diamond League-Saison vorbei ist. Und ja, die halt eben auch nicht zur Diamond League dazugehört. Da könnte man ja sowas mal ausprobieren oder wie auch immer. Deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, bin aber auch gespannt, wie es ankommt. Also ich glaube schon, dass es von der Atmosphäre her, je nachdem wie die Corona-Auflagen auch sind in der Schweiz dann, ganz cool werden kann. Also mal einfach so auf einer 500-Meter-Bahn richtig zu racen irgendwie in der Stadt. Vom Erlebnis her, wenn es jetzt nicht das Diamond League-Finale wäre, wahrscheinlich schon auch ziemlich cool irgendwie, wenn da Zuschauer überall sind.
Ja, wie du sagst, steht und fällt dann wahrscheinlich mit den Vibes an der Strecke und die wiederum stehen und fallen dann mit Corona-Beschränkungen. Und da sieht es jetzt im Moment nicht so gut aus, ne? Frankfurt-Marathon, Köln-Marathon abgesagt. Mal gucken, was da noch folgt. Ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass Berlin stattfindet mit irgendwie 30.000 geplanten Läuferinnen. We will see. Ich habe noch eine
Sag. Nee, sag du. Nee, ich wollte nur kurz sagen, das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mir manchmal denke, in Amerika gibt es so viele, gerade so jetzt ab August, September, so viele Straßenmeilen oder so, die gelaufen werden. Sowas könnte man auch machen im Rahmen von so einem Diamond League Finale. Muss ja nicht mit den gleichen Leuten eben sein, aber wenn du trotzdem andere Topläufer, die es jetzt vielleicht eben nicht ins Diamond League Final geschafft haben, in die Stadt holst, die laufen da eine Straßenmeile, dann zeigst du ja auch Präsenz mit der Leichtathletik. Und das ist ja für die Leute quasi mehr oder weniger das Gleiche. Oder man kann sich dafür fast genauso begeistern, wie als wären es jetzt die Top-Leute, die dann das Diamond League-Finale laufen. Und wenn man das vielleicht sogar am Tag vor dem Diamond League-Finale macht, kann man dann vielleicht da auch nochmal Tickets dadurch verkaufen oder halt Interesse generieren dafür, dass die Leute am nächsten Tag ins Stadion kommen.
Ja, sehe ich dir. Ja, genau. Auf jeden Fall richtig so, ja. Stimmt. Ich habe noch eine andere Höchstleistung zu verkünden. Da möchte ich hier kurz ein bisschen Platz einräumen. Die kommt hier bei mir aus der Trainingsgruppe. Und zwar gibt es einen neuen deutschen Rekord in der Biermeile. Der hat hier mein Trainingskollege Fritz Binjok gebrochen, ich glaube mit 5,36. Ich weiß jetzt nicht, wie offiziell das ist. Es gibt ein Video, ich glaube, das ganze Video ist auch online.
Ja, wenn ich einhaken kann. Also
hak mal ein.
Das Video ist auf Running Gags YouTube. Also ich glaube, es ist tatsächlich Running Gags unterstrich YT. Googelt einfach mal Running Gags auf
findet
YouTube.
Findet man, ja.
Findet man. Ist auch ein ganz cooler YouTube-Channel von einer Trainingsgruppe aus Höchstadt Aich. Also die nehmen euch da eigentlich ganz gut mit hinter die Kulissen. Da sind auch ein paar ganz gute Hindernisläufer.
Ich verlinke den YouTube-Kanal einfach in den Shownotes auch wieder.
Mit dabei, also da mal ein Shoutout. Schnelle Biermeile sind sie gelaufen auf jeden Fall. Ich bin ja teilweise auch ein bisschen mit Robert Baumann, mit den Tübingern im Bett oder auf jeden Fall gut befreundet und da findet auch immer eine Biermeile statt. Und die offiziellen Regeln, so wie ich es verstehe, ist zumindest, dass man die Bierflasche über den Kopf einmal halten muss, damit man auf dem Video auch sehen kann, dass nichts mehr rauskommt. Das ist tatsächlich nicht passiert bei den Running Gags Wettkampf. Deswegen ist da, glaube ich, schon so ein bisschen.
Da müssen wir nochmal.
Ist da schon so ein bisschen ein Fragezeichen hinter oder ein kleines Battle zwischen. Aber da wäre es vielleicht auch mal interessant. Also in Tübingen wird es, glaube ich, im September eine Biermeile geben. Ich weiß nicht, ob in Deutschland noch irgendwo eine Biermeile stattfindet, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es wäre auch cool, wenn sich das irgendwie noch ein bisschen mehr ausbreitet.
Wann im September? Weißt du das?
Da steht noch nicht fest, wann der Termin ist. Das hängt auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie viele Leute kommen. Das ist auch meistens eher mal erstmal eine privatere Veranstaltung. Ich weiß auch nicht, wie das mit Corona-Regeln da genau aussieht. Aber ich glaube, gegen Mitte, Ende September ist gerade im Plan.
Also ich bin so ab dem 7. September im Urlaub für 2 Wochen. Ende September würde bei mir wieder ein bisschen besser. Also bist du schon eine Biermeile gelaufen? Was hast du stehen? Ich noch nie.
Eieiei, jetzt muss ich die Geschichte erzählen. Also ich bin letztes Jahr auch zur Biermeile nach Tübingen. Das war die Zeit, wo gerade die Corona-Regeln wieder ein bisschen lockerer waren, angereist. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich keinen Alkohol trinke. Oder also so gut wie wirklich keinen Alkohol trinke.
Auch in der Off-Season nicht?
Auch in der Off-Season nicht. Also mir schmeckt es tatsächlich auch nicht. Deswegen bin ich da eigentlich hingefahren mit dem Gedanken, einen spaßigen Tag und Abend zu erleben und meine Freunde anzufeuern. Dann bin ich ein bisschen gezwungen worden, doch mitzumachen, habe aber runtergehandelt auf alkoholfreies Bier. Was eigentlich auch ein bisschen witzlos ist, aber ich bin dann halt eine Biermeile mit alkoholfreiem Bier gelaufen. Was aber, also aus meiner Sicht, überhaupt kein Vorteil so richtig ist, weil, also klar, du hast nicht den Alkohol, aber...
Der kickt ja noch nicht, glaube ich, oder?
Der kickt halt, so wie ich es verstehe, kickt der jetzt eh noch nicht so, während du läufst, sondern erst danach. Und das Problem ist halt, dass du die ganze Flüssigkeit halt natürlich exst und dann in deinem Bauch hast und damit umgehen musst. Und da unterscheidet sich aus meiner Sicht ein alkoholfreies Bier gar nicht mehr so sehr von richtigem Bier. Und also mir schmeckt auch alkoholfreies Bier nicht. So zumindest das, was es da gab. Und das erste war noch okay, aber halt dann hat es ewig gedauert, das zweite, dritte und vierte Bier runterzukriegen. Und ich bin Vorletzter geworden. Am Ende, ich glaub auch über 10 Minuten oder so.
Echt?
Ja, tatsächlich. Also es war nicht die ruhmreichste Leistung. Mal gucken. Ich muss mich dann vielleicht jetzt nochmal irgendwie mit alkoholfreiem Bier oder irgendwie mit Sprudelwasser oder irgendwas nochmal vorbereiten. Ist jetzt dann auch nur noch ein Monat oder so hin.
Ja, also ich hätte wirklich auch ein bisschen, also ja, am meisten Angst einfach vor dem ganzen sprudeligen Getränk, wobei hier in der Gegend gibt es ja auch recht viel Bier, was einfach so ein bisschen, also was weniger sprudelig ist, weniger herb. Vielleicht, ich würde dann auch so eines wählen. Das Problem ist, es gibt es eigentlich nur in Halbliterflaschen. Was wiederum ein klarer Wettbewerbsnachteil ist, glaube ich. Und dann auch für den restlichen Abend danach.
Ja, offizielle Regel ist 033. Es muss einem halt aber auch irgendwie, also keine Ahnung, mir schmeckt es halt auch wirklich nicht. Und halt viermal 0,33 Liter von irgendwas zu exen, was einem halt überhaupt nicht schmeckt und was einem fast wieder hochkommt, wenn man auch einen Schluck davon trinkt, ist halt tatsächlich nicht so einfach.
Wir hatten heute im Podcast wirklich einen Ritt von den höchsten Leistungen, die der menschliche Körper leisten imstande ist. Von Sifan Hassan, die sich 3 Medaillen holt, bis hin zu Max Torwirt, der 10 Minuten für eine alkoholfreie Biermeile läuft.
Das unterste Ende sportlicher Leistung.
In diesem Sinne war es das für diese Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.